Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat einen neuen Umgang mit islamischen Organisationen in Deutschland gefordert.
Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder fordern Kurskorrekturen von Bundeskanzler Scholz.
Die Grünen-Politikerin Mihalic forderte die Innenminister auf, sich auf ihrer Frühjahrskonferenz diese Woche mit Maßnahmen gegen rassistische Gewalt zu beschäftigen.
Spahn forderte zudem eine Debatte, Migranten nach britischem Vorbild in Drittstaaten abschieben zu können.
Medien berichten nicht nur über das, was passiert ist, sie berichten auch über das, was diskutiert wird. Und dazu gehört auch das, was gefordert wird. Wenn Politiker oder Verbände oder Parteien irgendwas von irgendjemandem wollen, dann fordern sie das. Und Medien transportieren solche Forderungen gerne einfach weiter. Damit muss Schluss sein, findet Arne Semsrott, Journalist und Projektleiter von Frag den Staat. Die Organisation hilft Bürgern und Journalisten dabei, an Informationen von Behörden und Regierungen zu kommen. Arne Semsrott hat seine Kritik in seinem neuen Buch ausführlich aufgeschrieben und wir reden darüber mit Arne Semsrott. Hallo.
Hallo.
Und auf Arne Semsrott antwortet gleich Bastian Sorge, Redaktionsleiter Multimediale Nachrichten beim Inforadio und beim RBB Fernsehen, also vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hallo Bastian.
Hallo.
Das ist der Podcast nach Redaktionsschluss, in dem wir über Medienkritik sprechen. Ich bin Stefan Fries aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Und Disclaimer, ich arbeite selbst seit 16 Jahren für die WDR Radio Nachrichten, habe also selbst bestimmt schon tausende Male geschrieben, dass XY dies und das fordert. Herr Semsrott, Bastian Sorge und ich sind bereit für Ihre Kritik. Was stört Sie?
Der Forderungsjournalismus an sich. Wenn wir uns so einen Großteil der Meldungen anschauen über Forderungen, die insbesondere aus dem politischen Bereich kommen, dann finden wir in den meisten, würde ich sagen, Medien tatsächlich Meldungen vor, die Forderungen einfach uneingeordnet und kontextlos vermelden. Also als Beispiel, und da nehme ich immer sehr gern Jens Spahn von der CDU, den Ex-Gesundheitsminister, weil der so wahnsinnig erfolgreich mit seiner Forderungspolitik ist. Wenn Jens Spahn etwas fordert, und das kann die Abschaffung des Bürgergelds genauso sein, wie dass es nur noch überirdische Stromleitungen geben soll, dann kommt er mit dieser Forderung in die Medien, in überregionale Medien. Ich habe für das Buch tatsächlich mir so ein Google Alert mal zusammengeklickt. Das heißt, ich werde jetzt immer benachrichtigt, wenn es irgendwo eine Nachricht gibt, Jens Spahn fordert. Und ich kriege tatsächlich fast jeden Tag eine Nachricht über Google Alert. Jens Spahn ist quasi die Forderungsmaschine der Union. Und wenn wir uns aber anschauen, was bei ihm dahinter steckt, dann sehen wir, dass er einfach dafür zuständig ist, Forderungen in die Welt rauszuhauen und dann sich aber gar nicht weiter am Diskurs beteiligen muss und tatsächlich auch fordern kann, was er will, und er kommt immer damit davon. Und das finde ich tatsächlich wahnsinnig ermüdend, weil ich den Eindruck habe, dass damit versucht wird, so einen gesellschaftlichen Diskurs zu formen und in eine bestimmte Richtung zu lenken, ohne dass da dann kritisch nachgehakt wird. Also im Fall von Jens Spahn dann bei vielen dieser Forderungen, ob das denn tatsächlich verfassungsgemäß ist, was das denn eigentlich kosten würde, ob das denn eigentlich einer Position widerspricht, die seine Partei vor ein paar Jahren eingenommen hat. Und stattdessen wird dann in der Regel eine Forderung von ihm übernommen, kommt dann irgendwo vorne hin auf Online-Medien und verschiedene Seiten, klickt sich dann wahrscheinlich auch sehr gut, vermute ich jetzt, und das, glaube ich, ist eine Form des sehr, ja, machen wir es doch mal direkt kontrovers hier, des faulen Journalismus, die wir so nicht mehr brauchen. Und deswegen fordere ich, diesen Forderungsjournalismus abzuschaffen.
Aber was ist das Problem, wenn Medien sozusagen eine Stimme im öffentlichen Diskurs abbilden?
Also grundsätzlich ist es natürlich wichtig, einen Diskurs abzubilden, und ich stelle mich auch gar nicht auf den Standpunkt, dass das irgendwie objektiv geschehen kann. Also natürlich ist es dann immer eine subjektive Wahrnehmung, wie ein Diskurs wahrscheinlich ist, und wenn man den abbilden will, dann entscheidet man natürlich, das passt rein, das ist relevant und das ist nicht relevant. Was ich nur glaube, was da tatsächlich passiert, ist, dass nicht ausreichend geprüft wird, ob etwas tatsächlich relevant ist. Also ob zum Beispiel die Person, die etwas fordert, auch in irgendeiner Weise politisch daran beteiligt ist oder was genau das Interesse dahinter ist. Und das ist ein wirklich sehr gefährliches Einfallstor für rechte Medienstrategien. Das haben wir in den USA sehr eindrücklich gesehen mit den Meldungen rund um Donald Trump, der in seinem Fall tatsächlich sogar mehrfach täglich irgendetwas Außerordentliches und Abwegiges gefordert hat, damit grundsätzlich überall auf die Titelseiten gekommen ist und dann einen öffentlichen Diskurs, der bis dahin ja jetzt auch nicht vorbildlich war, aber zumindest ein bisschen gesitteter, einfach komplett zum Entgleisen gebracht hat. Und ich glaube, mit dieser Form des Forderungsjournalismus, des letztlich kritiklosen Vermelden von allen möglichen, teilweise auch hanebüchenden Forderungen, laufen wir Gefahr, dass das eben auch von antidemokratischen rechten Akteuren ausgenutzt wird.
Aber gibt es denn dazu Beispiele, abseits von Jens Spahn, dass solche Dinge ernsthaft diskutiert werden in deutschen Medien?
Tatsächlich sehen wir das jetzt gerade um verschiedene Verschärfungen im Asylrecht quasi täglich. Also gerade heute gab es dann die Forderung vom brandenburgischen Innenminister, dass das Bürgergeld abgeschafft werden müsse für ukrainische Flüchtlinge. Das hätte, und da stelle ich jetzt mal, genauso auch eine Forderung von der AfD sein können. Und da ist dann, was ich bei dieser Forderung jetzt zum Beispiel, das war jetzt was bei tagesschau.de oben lief, was ich da vermisst habe in dieser Einordnung dieser Meldung, war tatsächlich, wie das denn rechtlich zum Beispiel aussehen würde. Sondern das war dann einfach nur eine Abbildung, dass ein Innenminister hier von Brandenburg etwas gefordert hat. Und das ist mir tatsächlich zu wenig. Ich will dann wissen, ja, okay, was ist denn eigentlich der Kontext davon? Würde das eine Grundgesetzänderung vielleicht nach sich ziehen? Also ist das tatsächlich vielleicht derzeit gar nicht möglich, sowas umzusetzen? Und da geht mir einfach der Journalismus nicht weit genug. Das ist mir einfach zu wenig.
Zur Transparenz. Michael Stübken ist der brandenburgische Innenminister und der hat das am Wochenende gefordert. Und wir nehmen das jetzt heute am Montag, dem 17. Juni auf. Das ist sozusagen der Bezug auf heute. Bastian Sorge, hat Arne Semsrott recht? Vermelden wir in Medien zu oft Forderungen?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich gehe mal auf die Tatsache ein, dass wir Forderungen natürlich abbilden wollen und müssen. Das hat Herr Semsrott ja eben auch schon gesagt. Also wir kommen gar nicht drum rum, das an einigen Punkten zu tun, weil Forderungen ein aus meiner Sicht wichtiger Teil der politischen Debatte sind. Und um die abzubilden, sind wir da, also als öffentlich-rechtliche Medien jedenfalls. Und da fühlen wir uns jetzt, ich spreche ja vor allen Dingen fürs Inforadio in Berlin und Brandenburg, da sind wir natürlich verhältnismäßig weit vorne dabei, dann auch gerade abzubilden, wie die Debatte in Berlin und Brandenburg läuft. Was wollen die Innenminister? Was will Herr Stübken? Was bezweckt er? Also die totale Ablehnung von Forderungen, da würde ich nicht mitgehen. Ob das jetzt zu häufig passiert, das ist ja so eine Frage, auf welchem Niveau will man das abbilden? Und in Teile der Kritik von Herrn Semsrott würde ich durchaus einstimmen und würde sagen, man muss nicht jeder Forderung, die durchs Dorf getrieben wird, hinterherlaufen. Man muss sich schon fragen, welche Relevanz hat das jetzt? Welches Motiv hat jemand, das genau so zu sagen und in genau dem Wording zu sagen? Vielleicht auch mal das böse Wort Framing zu benutzen. Warum wird das gerade so gefordert? Aber die Absolutheit, dass man sagt, Forderungen sind per se schlecht, da würde ich auf keinen Fall mitgehen, weil kann man ja mal ein kleines Gedankenexperiment machen, wenn man fordert, mal ersetzt durch hat eine Idee. Also Jens Spahn hat eine Idee, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Dann sind wir plötzlich auf ganz anderen Pfaden unterwegs und freuen uns, dass wir so guten konstruktiven Journalismus betreiben. Jetzt mal ein bisschen zugespitzt formuliert. Also ich würde das auch nicht so sehr an diesem Wort Forderung aufhängen, weil XY fordert, ist ja auch eine faule Formulierung. Man kann ja auch genauso gut sagen, Jens Spahn schlägt vor oder er spricht sich dafür aus, dass dies und jenes passiert. Es muss ja nicht immer fordert sein, weil ein Politiker oder Politikerin sagt ja sehr selten, ich fordere dies und jenes, sondern das wird ja meistens anders ausgedrückt. Und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt den Forderungsjournalismus beklagen, dann sind wir in einer Zuspitzung unterwegs, die für Nachrichten jedenfalls eher fehlgeht.
Überzeugt Sie das, Herr Semsrott?
Ich habe gerade gedacht, ich muss meinen Google Alert noch ausweiten auf Jens Spahn schlägt vor. Mal sehen, was ich dann da noch jeden Tag so bekomme. Also tatsächlich diese Formulierung, Jens Spahn fordert, es ist wirklich kurios, wie oft die kommt. Also das ist dann vielleicht tatsächlich auf Seiten der JournalistIn die Frage, wie man so etwas vermeldet. Naja, also wir sind ja uns immerhin insofern einig, dass es, glaube ich, eine absolute Position in die eine oder andere Richtung nicht gibt. Was ich aber glaube, ist, dass zu selten auch zusätzlich eine Prüfung des Hintergrunds der Person gemacht wird. Also eine Forderung von einem Jens Spahn, und es tut mir wirklich leid, dass ich mich so auf ihm aufhänge, aber er passt nun wirklich sinnbildlich für diese ganze Problematik. Bei Jens Spahn ist es tatsächlich so, dass er ja mit diesem Thema Migration zum Beispiel sehr präsent ist in den Medien und irgendwas in dem Zusammenhang fordern kann und damit dann in den Talkshows landet. Und wenn man sich aber tatsächlich die Hintergründe anschaut von Jens Spahn, dann hat er mit diesem Thema einfach nichts zu tun. Also er arbeitet im Bundestag nicht dazu, er arbeitet auch in der Partei, in der CDU nicht dazu, er hat kein einziges Amt in diesem Zusammenhang. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, wie kann das denn sein, dass eine Person, die im Bundestag eigentlich an so einem Thema arbeiten müsste, also konstruktiv eigentlich irgendwie in diesem Zusammenhang mit diesem Thema stehen sollte, dann etwas fordert? Und vor allem, von wem fordert sie es denn? Warum macht die Person denn nicht selbst was? Also ein bisschen weiter gedacht, warum fordert denn ein Christian Lindner, der Finanzminister, Steuersenkung? Er ist ja nun immerhin Finanzminister, der könnte ja auch tatsächlich mal einen Gesetzentwurf in die Richtung machen. Das heißt, gerade wenn so Forderungen aus dem Bereich von amtierenden PolitikerInnen kommen, glaube ich, wäre es schon sinnvoll, eben auch zusätzlich zu schauen, was ist denn eigentlich der Hintergrund der Person und warum fordert die nur und warum macht die denn eigentlich selbst nichts?
Aber dieses Christian-Lindner-Beispiel habe ich nämlich nachgeguckt und ich habe das tatsächlich nicht gefunden, dass er Steuersenkung gefordert hat, sondern da hieß es oft, er schlägt vor, was ja wieder ganz anders klingt, weil natürlich ist er zuständig für das Thema, aber er kann sie eben nicht alleine umsetzen. Insofern als Vorschlag innerhalb der Regierung oder innerhalb der Regierungskoalition klingt das wieder ganz anders, wenn jemand etwas vorschlägt, anstatt etwas zu fordern. Weil fordern klingt wirklich so, als sei jemand nicht dran beteiligt. Wenn man sagt, er schlägt vor, klingt es für mich wieder anders.
Wollen wir dann einen Vorschlagsjournalismus fordern?
Ich weiß es nicht.
Oder also schlagen wir den vor?
Wahrscheinlich. Ja, Bastian, du wolltest, glaube ich, noch was dazu sagen.
Ich war genau bei dem Punkt. Also das, finde ich, ist eine sehr legitime Frage. Wenn der Bundesfinanzminister eine steuerrechtliche Idee hat, dann möge er gerne mit der Fahne in der Hand vorweglaufen. Und da muss man ihn dann auch danach befragen, warum er das möglicherweise nicht macht. Aber ich will noch mal einen Aspekt reinwerfen, über den wir in der Redaktion auch häufiger reden, ist dieses schon wieder Framing der politischen Debatte als Streit. Die einen wollen das eine erreichen und die anderen das andere. Und dann gibt es einen großen Streit um den Haushalt und das wird skandalisiert und wir haben das Gefühl, wir leben in einer dysfunktionalen Politik, so jetzt mal so zugespitzt ausgedrückt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht richtig, sondern Parteien haben unterschiedliche Positionen, Politikerinnen, Politiker wollen unterschiedliche Sachen durchsetzen und haben unterschiedliche Schwerpunkte und da gehört eine zünftige Haushaltsdebatte mit Sicherheit dazu und dazu gehören auch unterschiedliche Positionen zum Thema Migration, die die Parteien und deren maßgebliche Vertreterinnen und Vertreter dann eben auch verbalisieren wollen. Und das finde ich an sich überhaupt nicht schlecht. Bei einer Nachricht gucken wir ja immer, wie relevant ist sie? Ist sie neu? Ist sie relevant? Hat sie mit mir als Hörer zu tun? Und wenn eine maßgebliche Kraft in einer gewissen Partei, und Herr Spahn gehört mit Sicherheit dazu, eine Idee hat oder einen Vorschlag hat, dann ist das oder kann das an sich schon eine Nachricht sein, selbst wenn Herr Spahn nicht im zuständigen Bundestagsausschuss sitzt. Also ich bin da dann nicht ganz so kritisch wie Herr Semsrott, sondern das kann dann schon auch eine Nachricht sein, die man mal vermeldet und dann denken wir dran, wie Nachrichten eben konsumiert werden, wie sie entstehen und wie lang oder wie kurz sie sind. Da komme ich dann natürlich nicht dazu, noch drei weitere Folgefragen an Herrn Spahn zu stellen, sondern da muss ich dann entscheiden, ist die Tatsache, dass er diesen Vorschlag hat, eine Nachricht wert, ja oder nein? Und dass man sich dann im Einzelfall dafür entscheidet, dass eine Forderung von Herrn Spahn eine Nachricht ist und die dann auch publiziert wird, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn nun Herr Spahn sehr viele Ideen hat und das ja, da sind wir uns wahrscheinlich einig, auch als Instrument nutzt, um weiter im Gespräch zu bleiben, dann kann das schon passieren, dass man, also wie Herr Semsrott, dann einen klingelnden Google-Alarm hat. Das sei so.
Und wahrscheinlich war nämlich auch eine Forderung dabei, die ich jetzt gefunden habe, dass Spahn die Fußball-Fanmeile in Berlin kritisiert hat, die zu Staus im Regierungsviertel führe und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments gefährde. Und dann schreibt die dpa, der Berliner Senat müsse künftig für solche Veranstaltungen einen anderen Ort wählen, forderte Spahn.
Gut, das hätte ich jetzt vielleicht nicht in die Inforadio-Nachrichten gemacht, weil das ist ja dann doch etwas abwegig.
Genau, es ist irgendwie so ein bisschen bunter, ne? Aber auch das findet ja Verbreitung über die Deutsche Presseagentur, die von vielen Medien in Deutschland getragen und abonniert wird. Und das findet natürlich viel mehr Verbreitung, als wenn er das irgendwo in einem Interview gesagt hat.
Die ehrlichere Variante davon wäre wahrscheinlich die Nachricht gewesen, Jens Spahn steht gerade im Stau und kommt nicht voran. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund davon gewesen.
Ja. Dieses Kapitel über Forderungsjournalismus, Herr Semsrott, ist ja Teil Ihres Buchs, das jetzt rauskommt mit dem Titel Machtübernahme. Was passiert, wenn Rechtsextreme regieren? Eine Anleitung zum Widerstand. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn da der Zusammenhang? Wieso ist Ihre Forderung nach Abschaffung des Forderungsjournalismus Teil eines solchen Buchs?
Ich habe es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, dass diese Art der Vermeldung ein großes Einfallstor ist, um eine Debatte zu radikalisieren, um sie entgleisen zu lassen. Wenn wir uns eine Situation vorstellen, in der die AfD möglicherweise in Regierungsbeteiligung ist oder in einer Form noch gefestigter ist, noch normalisierter ist in der Gesellschaft, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass da eine Person aus den Reihen der AfD kommt, die quasi das macht, was Jens Spahn macht, das aber unter antidemokratischen Vorzeichen und dann sehr erfolgreich in verschiedenen Bereichen es schaffen könnte, mit Forderungen eine Debatte in der Öffentlichkeit so darzustellen, als ob sie in Richtung der AfD-Position läuft. Also natürlich muss ich da dann auch wieder auf den Bereich der Migrationspolitik gehen. Wir hatten es vor einigen Jahren, dass Beatrix von Storch von der AfD noch gesagt hatte, man müsse an EU-Außengrenzen möglicherweise auch schießen. Wenn wir uns noch radikalere Positionen dazu vorstellen, dann gibt es natürlich viele Leute innerhalb der AfD, die möglicherweise in Zukunft dann Forderungen nach einer noch radikaleren Politik an der EU-Außengrenze stellen. Und wenn wir dann in Situationen kommen, wo das einfach nur vermeldet wird, weil nach den Kriterien, die eben angesprochen wurden, eine Person mit viel Entscheidungsmacht innerhalb der AfD das fordert und offensichtlich das ja damit eine wichtige Position ist, dann geben wir, glaube ich, antidemokratischen, gewaltvollen Positionen zu viel Macht. Ich glaube, dass die AfD tatsächlich auch ein gutes Beispiel ist, um diese Problematik aufzuzeigen, weil ich glaube, dass das derzeit so in einer Form noch nicht so krass passiert. Aber dadurch, dass das bei demokratischen Parteien passiert, wir sehen können, dass mit einer zunehmenden Normalisierung eben auch so eine Forderungstaktik aus Seiten der antidemokratischen Rechten Erfolg haben könnte. Und deswegen bin ich bei dieser Thematik so angespitzt, weil ich befürchte, dass eben diese Mechanik dazu führt, dass antidemokratische Positionen über solches beständiges Fordern, wie es eben bei Donald Trump, wie es in Brasilien durch Bolsonaro, wie es in vielen anderen Ländern passiert ist, eben auch in Deutschland mehr Fuß fassen könnte.
Das heißt, wir müssen jetzt anhand der demokratischen Politiker üben, wie wir dann mit denen umgehen, die antidemokratisch sind?
Das ist mein Vorschlag, genau. Das betrifft natürlich nicht nur den Forderungsjournalismus. Ich würde auch gern diese kuscheligen Sommerinterviews abschaffen, weil davon, glaube ich, antidemokratische PolitikerInnen auch profitieren. Aber da kommen wir dann noch in ein anderes Feld ran. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich darum, eben eine kritischere, noch einordnendere Position gegenüber den demokratischen PolitikerInnen in Deutschland einzunehmen, um das dann möglichst einfach auch auf antidemokratische Positionen übertragen zu können.
Es ist halt die Frage, wie viel davon möglich ist, auch im schnellen Nachrichtengeschäft, das ich ja auch kenne. Jede halbe Stunde geht man auf Sendung, man schreibt auf der Grundlage von Nachrichtenagenturmeldungen, auf Grundlage von Interviews, die man auswertet und auf Grundlage von Korrespondentenberichten. Da ist nicht viel Zeit, plötzlich irgendwie mehr da hinterher zu recherchieren. Bastian, was gibt es da für Möglichkeiten?
Naja, ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen. Die Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist ja erstmal, das darzustellen, was in der Politik gerade so los ist und in der Gesellschaft gerade so los ist. Und dazu gehören unterschiedliche politische Meinungen komplett dazu. Insofern habe ich erstmal gar nicht die Bestrebung in der Redaktion, jetzt eine bestimmte Richtung einzuschlagen und zu gucken, wie muss ich das jetzt darstellen oder bestimmte Kräfte zu stärken oder zu schwächen, sondern die Aufgabe ist eine andere. Im Inforadio sind sogar alle 20 Minuten, nicht nur alle halbe Stunde, sondern tatsächlich in einer sehr schnellen Taktung genau das zu tun, was Stefan, du gerade gesagt hast, also dass man schnell guckt, was war eben im Interview, was sagen die Agenturen, was sagen die Reporterinnen und Reporter zu dem Thema und das alles zusammenzutragen und zur Aufführung zu bringen und dabei keine blinden Flecken zu haben. Das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung hätten, im Gegenteil, aber das heißt schon, dass wir als Redaktion schon darauf gucken, dass alle Meinungen zu Wort kommen und deswegen habe ich erstmal wenig überraschend diesen Drang nicht, eine bestimmte Partei jetzt auf eine bestimmte Weise darzustellen.
Ich würde das gerne ein bisschen erweitern. Ich glaube nicht, dass die Aufgabe nur ist, abzubilden, was ist, sondern es ist von Journalismus auch die Aufgabe, Kontext zu geben. Und ich glaube, wenn beispielsweise eine Forderung gegen die Menschenrechte verstößt oder gegen die Verfassung verstößt und das jetzt erstmal in dieser Forderung nicht deutlich wird, dann ist es, glaube ich, Aufgabe von Menschen, die so etwas vermelden, eben diesen Kontext zu geben, weil da eben die Verantwortung des Journalismus, glaube ich, ganz gut deutlich wird, nicht einfach nur zum Beispiel Positionen, die gegen die Verfassung verstoßen, gleichberechtigt neben verfassungskonformen Positionen abzubilden, sondern diesen Unterschied dann auch deutlich zu machen. Und das ist eben gerade im Umgang dann mit der antidemokratischen Rechten, glaube ich, sehr zentral.
Aber wie macht man das nachrichtlich?
Na, die Frage ist ja auch vor allen Dingen, was jetzt gegen die Verfassung verstößt und was nicht. Da können wir, ich glaube, wir drei sind Hobbyjuristen. Da kann ich nicht mal kurz aus der Lameng sagen, was jetzt gerade gegen die Verfassung verstößt und was nicht. Natürlich, also machen wir uns nichts vor, bei einigen Sachen weiß man das sofort und bei anderen nicht. Aber in den meisten Fällen ist es ja nicht schwarz und weiß, sondern dann ist es sehr grau und dann ist es mal dunkelgrau und dann ist es mal hellgrau. Und deswegen ist es so schwierig im Nachrichtenjournalismus alles irgendwie einzuordnen, um dieses Wort mal zu benutzen, das ja sehr, sehr häufig fällt, auch in der journalistischen Debatte. Wir müssen mehr einordnen. Aber was heißt einordnen eigentlich? Ich kann auch mit dem Einordnen über die Stränge schlagen, indem ich jeder rechten Position einen Stempel aufdrücke, sodass das Publikum irgendwann sagt, sag mal, meint ihr denn, dass wir nicht selber denken können und nicht von selber merken, dass da jemand menschenrechtsverletzende Äußerungen tut, um jetzt mal einen Vorwurf wiederzugeben, der uns jetzt häufiger gemacht wird. Also wir müssen da schon, finde ich, auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sehr bestrebt sind, allem und jedem einen in Anführungszeichen Stempel aufzudrücken, sondern Nachrichtenjournalismus, ich rede jetzt allerdings nur von Nachrichtenjournalismus, ne? Nachrichten im Inforadio, im Deutschlandfunk, wherever.
Genau, also das muss man vielleicht nochmal erklären, das ist diese kurze Form von mehreren Meldungen, die sozusagen den Stand der Dinge zusammenfassen, im Unterschied zu längeren Sendungen mit längeren Korrespondentenberichten. Ich glaube, für viele Leute, die Medien nutzen, ist Nachrichten alles, was irgendwie neu ist. Aber wir sprechen jetzt tatsächlich über diese kurze, schnelle Form.
Genau, wir sprechen über wenig Zeit. Also ein Produkt, das eine gewisse Maximallänge hat. Und das ist schon eine schwerwiegende journalistische Entscheidung, wie viel Zeit ich wem jetzt dabei einräume. Und da habe ich ganz andere Möglichkeiten, weniger Möglichkeiten, als wenn ich ein Produkt habe, was viel länger ist, was ein Online-Text ist oder was ein Magazinstück ist. Und da habe ich dann natürlich noch mehr Pflicht, bestimmte Dinge einzuordnen und dann noch eine Gegenposition zu Wort kommen zu lassen. Aber wenn ich mich eben dafür entscheide, dass, bleiben wir mal bei der AfD, etwas, was da ein AfD-Vertreter, eine AfD-Vertreterin fordert, eine Nachricht ist, dann soll das auch seine Berechtigung in den Nachrichtenprodukten haben.
Aber du hast das ja gerade selber gesagt. Wir machen das ja dann auch oft in Nachrichten eben nicht so, dass wir selber eine Meinung äußern oder sagen, das ist menschenverachtend oder das ist verfassungsfeindlich, sondern wir lassen eben andere Positionen zu Wort kommen, Gegenpositionen, Politiker, die das kritisieren, die vielleicht selber sagen, das sei verfassungswidrig. Das heißt, das ist ja auch eine Methode zur Einordnung, indem man eben weitere Stimmen dazu zu Wort kommen lässt. Reicht Ihnen das nicht, Herr Semsrott? Oder ist das das, was Sie wollen?
Ich glaube, dass das ein total valider Weg ist, damit umzugehen, eben diese Meinungsvielfalt insofern darzustellen. Ich sage jetzt nur noch einmal Jens Spahn und danach auch nicht, ich verspreche es.
Ich führe eine Liste.
Gut, einfach nur, weil ich durch diesen Google Alert den Eindruck habe, ich bin sehr nah an Jens Spahn dran. Einfach, ich habe jeden Tag mit ihm zu tun. Da kommt das in der Regel eben bei den Vermeldungen dieser Forderung nicht vor, sondern das ist die eine Position und die ist dann die Nachricht. Und darüber hinaus gibt es eben keine Gegenposition. Und ich glaube tatsächlich, Gegenpositionen darzustellen, ist ein total sinnvoller Weg. Ich glaube, dass es grundsätzlich auch sinnvoll sein kann, eine Grauzone zu benennen. Also dann zum Beispiel, wenn nicht klar ist, ob das jetzt gegen die Verfassung verstößt, das zumindest zu benennen, dass das unklar ist. Und ich denke, dass durchaus bei so ein bisschen Unklarheit in vielen dieser Fälle es durchaus auch angebracht wäre, auf eine Meldung dann eben zu verzichten und zu sagen, okay, vielleicht ist das dann eher ein Stück für die KollegInnen, die die längeren Stücke machen und die dann die Möglichkeit haben, das in einer Form darzustellen, wie es dieser Forderung oder diesem Vorschlag gerecht wird.
Ich möchte sehr unterstützen, wir nennen das bei uns dann Pro-Contra, dass man mehrere Meinungen zu einem Thema hat. Das müssen ja nicht Kommentare sein, sondern dass man über den Morgen hinweg, also zwischen 6 und 9 Uhr, zwei politische Interviewpartnerinnen zu einem Thema einkauft, die unterschiedliche Meinungen haben. Die werden dann beide ausgewertet und dann kann ich in den Nachrichtensendungen mal den einen und mal die andere senden. Das ist ja eine gute Methode, um darzustellen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass das auch gut ist, dass das so ist, weil da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, den ich eben sagte. Also diese Debatte, der, wenn man so will, der Streit, widerstreitende Positionen, beide abbilden zu wollen und das auch auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat. Ich glaube, das ist etwas, das uns allen gemeinsam sehr gut tut, weil mein subjektives Gefühl ist, dass wir das gerade verlernen, auch andere Positionen auszuhalten. Und deswegen bin ich bestrebt, dass wir das möglichst häufig machen, zu einem Thema divergierende Meinungen im Programm zu haben, die sich dann, wenn sie nachrichtenwertig sind, dann auch in den Nachrichten wiederfinden.
Jetzt haben wir ja oft auch das Problem, dass wir selber das Interview mit Politiker Jens S. nicht selber geführt haben, sondern dass ein Interview in irgendeiner Zeitung war, in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dann schreibt die Deutsche Presseagentur darüber eine Meldung und es findet so den Weg zu uns. Das heißt, wir können in der Regel nicht nachfragen und im Grunde die Fragen stellen, die Sie fordern würden, Herr Semsrott. Zum Beispiel die Frage, Sie fordern das jetzt, was tun Sie dafür, dass das umgesetzt wird? Weil Sie sind ja nicht ohne Einfluss als Fraktionsvize der Union im Bundestag. Was machen Sie da? Diese Möglichkeiten haben wir ja nicht. Ich habe jetzt gar keine Lösung dafür, aber es kribbelt dann manchmal in den Fingern zu sagen, Jens S. fordert, sagt aber nicht, ob er es umsetzt. Das können wir natürlich auch nicht machen, weil wir ja eben nicht die Möglichkeit hatten, nachzufragen. Ich frage mich dann so ein bisschen, ist das vielleicht so ein Fall, wo man es eher weglassen würde? Ich laufe jetzt gerade hier in so eine Frage ohne Lösung rein. Ne? Ich wollte nur so ein Beispiel aufwerfen. Wir können halt in der Regel nicht nachfragen und stehen dann halt da und können diese Meldung, also wir haben dann auch keine Zeit, nochmal bei ihm anzurufen und so. Das geht in diesem Nachrichtenjournalismus nicht, wo ich jetzt auch gerade nicht die Lösung weiß.
Also natürlich habe ich dann den sehr konstruktiven Vorschlag, dann eben zu verzichten auf diese Meldung. Das kommt ja meiner Forderung dann auch sehr nahe, wenn man öfters auf solche Meldungen verzichtet. Ich glaube nicht, dass viele Menschen etwas vermissen würden. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass das unbedingt die Meldungen sind, auf die, nach denen viele Menschen dürsten und bei denen dann viele den Eindruck hätten, ja, wenn ich jetzt nicht mitbekomme, was der Fraktionsvize der CDU heute mal gefordert hat, dann fehlt mir was in meinem Nachrichtenkonsum, dann kriege ich zu wenig mit. Also vielleicht dann andersrum gedacht, die Frage, was würde uns denn verloren gehen, wenn wir viele dieser Meldungen nicht mehr bringen würden, ist vielleicht dann auch ein Weg, in die Richtung zu kommen.
Ja, die machen ja schon auch einen Teil unserer Sendungen aus. Ich denke jetzt wieder an die Nachrichten. Ne? Also es gibt viele Nachrichtensendungen und jede besteht aus 7, 8 Meldungen. Das heißt nicht, dass man jetzt die Dinge da reinnimmt, weil man sonst nicht weiß, was man zu erzählen hat. Man kriegt ja tausende Agenturmeldungen pro Tag. Es gibt genug zu erzählen. Aber die Politik in Deutschland funktioniert ja so, dass es ein langsames Austarieren ist von dem, was wollen jetzt eigentlich die Menschen, was wollen die Parteien, wo gehen wir gemeinsam hin? Und da finde ich, ist diese Methode, mal so testballonhaft Dinge vorzuschlagen, auch durchaus valide. Natürlich würde ich das in einem anderen Nachrichtenprodukt nicht machen. Ich würde das jetzt bei den Nachrichten von Radio Fritz nicht senden oder bei 88.8 oder so. Es kommt immer auf das Produkt an, aber bei so, ich sag mal, Produkten wie jetzt zum Beispiel auch die Nachrichten im Deutschlandfunk, die sind dafür da, um zu gucken, wo steht die Politik gerade, wo will sie hin und wo hat jemand einen Vorschlag, der jetzt entweder ihm selbst hilft oder vielleicht auch sogar eine gute Idee ist. Und das, finde ich, ist schon unser Job, das abzubilden. Aber natürlich nicht da, wo es ganz absurd langweilig ist und wo, mag mir jetzt jeder Beteiligte verzeihen, wo ein Hinterbänkler versucht, sich mal kurz darzustellen. Das ist nicht das, was ich meine, sondern was ich meine, ist etwas, das die Debatte an sich voranbringt. Und da gehört jetzt zum Beispiel sowas wie der Vorschlag von Herrn Stübken, dass man mit dem Bürgergeld und den ukrainischen Flüchtlingen etwas tun muss. Ja, auch dazu. Dazu mag man stehen, wie man will, aber dass es eine Debatte ist, die man mal führen kann. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Und nur kurz zur Erläuterung, bei Fritz und 88.8, ist es so, dass ihr da politische Debatten nicht so detailliert abbildet oder warum kommt das da nicht in Frage?
Radiosender sind ja sehr zielgruppenhaft aufgestellt. Also der Deutschlandfunk hat eine bestimmte Zielgruppe, Radio Fritz hat eine andere Zielgruppe, ein jüngeres Publikum. 88.8 ist eher regional ausgerichtet, Antenne Brandenburg auch so. Also ich habe so Radiosender, die als Ganzes in eine bestimmte Zielgruppe zielen. Und idealerweise stimme ich die Nachrichten auch darauf ab. Also ich höre dann morgens bei Radio Fritz, höre ich andere Nachrichten als im Inforadio, einfach weil sie anders getextet sind, aber auch, weil das andere Themen sind, weil ich davon ausgehe, dass sich die Hörerinnen und Hörer von Fritz für andere Sachen interessieren als die für Inforadio. Und dementsprechend kommt es natürlich vor, sehr, sehr häufig, dass sich die Nachrichten da substanziell voneinander unterscheiden. Und das ist kein Skandal, sondern das ist gutes Nachrichtenhandwerk.
Ich wollte mal so ein bisschen zu einer Schlussfolgerung kommen oder auch zum Ende der Diskussion, weil Sie, Herr Semsrott, schreiben auch in Ihrem Kapitel des Buches, dass es bestimmte Voraussetzungen geben sollte, wenn man über Forderungen berichtet. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Grunde die ganze Zeit das schon so eingegrenzt haben. Also Forderung politisch relevant. Die fordernde Person muss bestimmte Kompetenzen im Hinblick darauf besitzen. Es kann auch eine menschenfeindliche Forderung sein, die dann irgendwie eingeordnet werden muss. Aber im Grunde haben wir doch jetzt eine Lösung für dieses Problem, dass man vielleicht auf die unsinnigen Forderungen wie Staus in der Fußballfanmeile im Regierungsviertel vielleicht eher nicht macht und versucht, mehr Gegenpositionen zu finden. Oder ist das keine Lösung?
Ja, ich glaube, ich komme dann, also an sich glaube ich, ist das, was ich da fordere, schon ganz gut. es gibt aber tatsächlich, es gibt einen weiteren Bereich und der führt aber wahrscheinlich so ein bisschen weiter davon weg, die Frage, wie sich gesellschaftliche Debatten gerade entwickeln und die Frage, welche Macht tatsächlich Journalismus dabei hat und welche Gestaltungsmöglichkeiten sie haben sollten. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, da habe ich dann nicht mehr so einen konkreten Vorschlag. Aber was ich sehr konkret, und ich habe jetzt die ganze Zeit über Migrationspolitik geredet und das will ich dann jetzt ein letztes Mal auch nochmal tun, grundsätzlich beobachte, ist eben ein Rechtsruck vieler gesellschaftlicher Debatten. Und da frage ich mich dann, inwiefern ein Journalismus auch über Forderungen das einfach nur abbildet und inwiefern das dann noch verstärkt wird dadurch, dass so eine bestimmte Debattenform dann mit aufgenommen wird. Ich glaube, dazu bräuchten wir wahrscheinlich eine Extrasendung. Aber das ist natürlich noch so ein weiteres Gebiet und eine weitere Problematik, mit der ich mich auseinandersetze und bei der ich mich frage, reicht es dann einfach nur abzubilden, dass es offensichtlich die Forderungen nach weiteren Verschärfungen und immer weiteren Verschärfungen gibt? Und dann die damit zusammenhängende Frage, wo sind denn die Forderungen in eine andere Richtung? Gibt es die einfach nicht? Werden die dann nicht als relevant eingestuft, weil das so wenig vorkommt? Aber wie kann es denn mehr vorkommen, wenn es halt nicht als relevant eingestuft wird? Das ist dann noch so ein Bereich, der dann quasi so ein bisschen metamäßig dahinter liegt. Aber ich glaube, konkret eher auf die journalistische Technik bezogen, ja, war es das.
Das stimmt, das ist ein sehr viel größeres Thema und wir haben tatsächlich ja hiermit nur bewusst so einen kleinen Bereich rausgenommen. Ich würde zum Schluss noch fragen, was jeder mitnimmt aus der Diskussion. Und ich habe, als ich diesen Auszug gelesen habe, tatsächlich gedacht, ja, ich habe wirklich tausende Male den Begriff fordert geschrieben und wahrscheinlich auch nicht immer angemessen dazu eingeordnet oder drauf geguckt, ist das wirklich relevant. Manchmal braucht man auch einfach Material, weil die Nachrichtenlage tatsächlich das hergibt. Ich werde bewusster darauf achten und auch auf Alternativformulierungen, die es ja auch gibt, die letztlich eine Forderung nur kaschieren, wo aber nicht Forderung draufsteht. Ich versuche da ein bisschen sensibler zu sein. Bastian, was nimmst du mit?
Na, ich finde schon den Fokus auf Pro und Contra interessant. Also, dass wir noch mehr versuchen, unterschiedliche Positionen abzubilden und nicht nur die eine Forderung haben, sondern auch die andere. Denn das ist ja total richtig, was Herr Senstrott sagt. Manchmal der eine sagt, man muss aber hü und die andere sagt, man muss aber hot. Und nur weil hü interessanter klingt, ist es nicht automatisch nachrichtenwertiger. Und da in die Substanz nochmal reinzugucken und zu schauen, na, vielleicht müssen wir dann den anderen auch mal zu Wort kommen lassen, die andere auch mal zu Wort kommen lassen. Das ist etwas, das ich mitnehme und was wir auch bei uns sehr, sehr häufig diskutieren in den Redaktionskonferenzen, dass wir gucken, dass wir nicht auf einem Auge blind sind, sondern dass wir versuchen, so multiperspektivisch wie möglich ranzugehen.
Wir sprechen nicht für den ganzen Journalismus, aber zumindest sind wir ein Teil dessen. Was nehmen Sie mit, Herr Semsrott?
Ich möchte mir den Vorschlagsjournalismus ein bisschen genauer anschauen. Also ich habe jetzt Christian Lindner fordert gegoogelt und da war tatsächlich nicht so viel. Und Christian Lindner schlägt vor, ist tatsächlich mehr. Und das möchte ich mir nochmal anschauen, wo genau da der Unterschied ist. Das finde ich total interessant. Und ich frage mich auch, ob es vielleicht eine gute Form des Vermeldens gibt, die dann tatsächlich auch Ideen besser wiedergibt. Also eben nicht nur die Punchline, das wird gefordert, sondern stattdessen schlägt vor und dahinter würde sich für mich auch verbergen ein Konzept und ein paar mehr Ideen in die Tiefe. Und vielleicht gibt es das ja mehr und ist mir nur nicht aufgefallen, weil ich immer so auf dieses Fordern anspringe. Und vielleicht bin ich dann als Konsument ein bisschen mitschuldig.
Vielen Dank für diese Runde.
Dankeschön.
Danke.
Der Journalist Arne Semsrott fordert, der Forderungsjournalismus muss sterben. Ausführlich nachlesen können Sie das auch in seinem Kapitel über den Forderungsjournalismus, der bei den Kollegen von übermedien.de abgedruckt ist. Und das ist ein Kapitel aus seinem Buch Machtübernahme, was passiert, wenn Rechtsextreme regieren, eine Anleitung zum Widerstand. Mit Arne Semsrott diskutiert haben Bastian Sorge, Redaktionsleiter Multimediale Nachrichten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und ich, Stefan Fries aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Produktion Fridolin Menzel. Wir diskutieren in diesem Podcast auch mit Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie oder ihr ein Thema habt, über das ihr mal mit verantwortlichen Leuten aus Medien reden wollt, dann meldet uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis dann. Tschüss.